Heute ist Hans-Joachim Watzke zu Gast bei Spielmacher. Der mächtigste Mann des deutschen Fußballs, auch wenn er das selber nicht so gerne hört. Er spricht über seine aktive Zeit, über sein Traumtor damals aus 50 Metern. Dass er gerne mal im Körper von Wolfgang Overath gesteckt hätte und dass er nicht immer Matthias Sammer zuhören kann, wenn sie nebeneinander auf der Tribüne sitzen. Er möchte auch, dass Julian Nagelsmann verlängert beim DFB. Er sagt uns, dass er lieber in Schwarz-Weiß als in Rosa spielen würde und dass es sehr schwer werden wird, auch für seine Dortmunder noch in dieses deutsche Team zurück. Das alles jetzt bei Spielmacher.
Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Herzlich willkommen bei Spielmacher, der EM-Podcast und auch EM-Countdown. Schwarz-Rot stark steht jetzt wieder drüber über unseren Erwartungen oder Träumen als Fußballfans vor der Europameisterschaft. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen und eine starke Meinung haben. Fußballtrainern, Fußballern, Ex-Trainern, Ex-Fußball und Unternehmern, Berichterstattern und Funktionären. Heute Gast Nummer 16, Hans-Joachim Watzke. Hallo.
Hallo.
Schön, dass Sie Zeit haben. Ein Berufsrealist, kann man das so sagen?
Was ist ein Berufsrealist? Ich versuche immer einigermaßen realistisch die Dinge anzugehen, weil wenn du keine realistische Erwartungshaltung hast und keinen realistischen Blick auf die Dinge, ist es immer schwierig. Und wenn du je mehr Verantwortung du hast, desto realistischer solltest du an die Dinge rangehen. Aber trotzdem mit Freude.
Wir sind wieder die Besten nach den beiden
Fußballspielen. Ja, das kenne ich, ja. Wir waren erst einmal die Schlechtesten, dann haben wir alles falsch gemacht, dass wir Rudi Völler geholt haben. Ich habe da wochenlang für auf die Fresse gekriegt, dass die alten weißen Männer sich wieder selbst bedienen. Nagelsmann hatte auch schon dann nach den Spielen gegen Österreich und Türkei, das war auch schon wieder alles Mist und jetzt sind wir wieder die Besten. Ja, das ist ja das, was ich sage, ein realistischer Blick auf die ganzen Dinge hilft.
Aber Major Tom, völlig losgelöst, summen Sie das dann mit nach dem Sieg oder mit dem Sieg gegen Frankreich? Peter Schilling sagt Ihnen aber was.
Ja, klar.
Ja, und diese neue Hymne finden Sie gut?
Muss jeder selber wissen. Es gibt beim DFB auch eine ganze Menge Dinge, die ich jetzt weniger gut finde. Aber wenn ich mich jetzt noch zu Hymnen und zu Trikots und zu allen Dingen äußere, das bringt dann auch nichts.
Das ist ein Riesenthema.
Ja, gut. Ich kann das verstehen, dass es ein Thema ist, aber ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich gebe da Rat, wenn da gefragt wird. Ich bin erster Vizepräsident, aber ich bin da nicht auf dem Fahrersitz, sondern gucke mir das auch vom Rücksitz an.
Mhm. Was finden Sie nicht gut beim DFB?
Das sage ich ja nicht. Aber es gibt auch eine ganze Menge, die ich gut finde, also was ich gut finde. Von daher, ich muss mich nicht zu jedem Thema äußern. Ich äußere mich maximal zu wirtschaftlichen Themen des DFB oder zu sportlichen Themen. Dafür bin ich da, aber nicht jetzt zu irgendwelchen Hymnen.
Mhm. Zum Trikot kommen wir gleich aber noch, zu den wirtschaftlichen Themen auch. Also eine 180-Grad-Kehrtwende in 180 Minuten, macht Sie das froh oder skeptisch? Also 12 Millionen Zuschauer haben dieses Spiel gegen Holland gesehen. Die Bild titelte danach, ist jetzt wieder die Lust auf die EM zurück. Wahnsinns-TV-Quote. Ist jetzt Schwung drin?
Ja, ja, aber das glaube ich schon, das ist auch das Positive. Ich habe das ja in Lyon gemerkt. Ein Spiel kann gegen so einen starken Gegner wie Frankreich kann natürlich viel verändern. Da hatte ich auch die ganze Zeit immer drauf gesetzt und gehofft. Wenn du die Spieler von der Körperhaltung von allem her vor dem Spiel erlebt hast und nach dem Spiel, dann weißt du, was so ein Spiel ausmacht. Ne? Das heißt also, das Selbstvertrauen kommt zurück und du fühlst dich stark. Es gab ja auch Szenen im Spiel gegen Holland. Wir hätten auch in der zweiten Halbzeitphase von 10 Minuten, hätten die Holländer auch 2-1 machen können. Dann hätte die Welt wieder komplett anders ausgesehen. Aber das ist ja das, was ich sage. Da musst du analytisch damit umgehen und sagen, in Gänze haben wir ein gutes Spiel gemacht, aber auch gegen einen sehr guten Gegner. Aber wir hatten in beiden Spielen auch ein bisschen Spielglück. Einmal, weil wir gegen Frankreich sofort in Führung gegangen sind, das hilft immer. Und auf der anderen Seite, weil die Holländer in ihrer stärksten Phase in der zweiten Halbzeit nicht in Führung gegangen sind. Aber trotzdem können wir mithalten und die Leute haben jetzt wieder Spaß, weil wir richtig gut gespielt haben. Das ist ja das Entscheidende. Wir hatten wunderbare Passstaffetten, wir haben eine richtige Passschärfe wieder im Spiel. Das waren ja alles die Dinge, die wir uns auch von Julian Nagelsmann als Trainer erhofft hatten. Und das merken die Leute und jetzt ist natürlich die Vorfreude da. Aber das muss man auch gar nicht bremsen. Die Vorfreude muss man konservieren, nur wir müssen realistisch bleiben.
Sind Sie denn auch erleichtert?
Ich war gar nicht mal so angespannt, weil ich hatte die ganze Zeit immer das Gefühl, dass die Mannschaft viel besser ist, als die Leute es glauben und dass wir mit dem Julian Nagelsmann auch den richtigen Trainer haben. Wenn wir unsere Mannschaft besteht ja zu ganz weiten Teilen aus Spielern von Topclubs, ne? Von Real Madrid, von Barcelona, von Bayern München, von Leverkusen und was weiß ich. Also das ist schon, da muss man schon sagen, wenn man so eine Mannschaft hat, dann ist ja Qualität da. Und wenn das mit dem Trainer passt, und ich halte ja ohnehin viel von ihm, ich habe eigentlich das Gefühl immer gehabt, dass irgendwann der Knoten richtig aufgeht. Und ja, von daher, ich habe mir nicht so große Sorgen gemacht.
Jetzt haben Sie bei den Top-Clubs bewusst eine Klammer um den BVB gemacht?
Nein, was soll ich jetzt, wenn ich jetzt den BVB, natürlich gehört der BVB dazu, wer in der letzten 8 in der Champions League ist, der gehört automatisch dazu. Aber das ist jetzt, dann heißt es doch wieder, macht er wieder Werbung in eigener Sache oder so. Ich bin davon überzeugt, dass auch der eine oder andere BVB-Spieler im Kader sein wird. Niklas Füllkrug hat ja Gott sei Dank das Stichtor geschossen und ansonsten ist das auch die Entscheidung des Trainers und der macht das gut und macht das richtig.
Sind Sie so ein bisschen Fan, wenn Sie da oben sitzen und gucken oder sind Sie dann in anderer Funktion da und schauen so, ich formuliere es jetzt mal positiv, so neutral wie immer, wenn Sie ein Fußballspiel schauen?
Ja, ich schaue ein Fußballspiel eigentlich nie neutral. Wenn Borussia Dortmund dabei ist, dann bin ich natürlich noch mehr angespannt, weil da lastet ja der komplette Druck dann auf meinen Schultern. Hier ist es ein bisschen anders, ich bin dann auch von Fans umgeben. Ich freue mich natürlich, wenn wir gut spielen, ich freue mich, wenn wir ein Tor schießen. Aber es ist ein anderes Gefühl, als wenn der BVB spielt, weil da fühle ich mich noch direkter, noch persönlicher für verantwortlich. Aber Freude machen einem solche Spiele schon, das ist ja klar.
Aber wie müsste man sich denn Aki Watzke jetzt zum Beispiel bei einem Spiel im Signal Iduna Park in der Fankurve vorstellen? Also Sie müssen ja immer Kontenance bewahren, weil Sie ja wissen, die Kameras sind auch da, da sind Nancy Faeser daneben oder Matthias Sammer sitzt daneben. Dann wissen Sie ja, Sie sind 10-mal während des Spiels, werden Sie eingeblendet.
Das vergesse ich eigentlich, weil meine Mutter, die ist leider verstorben, aber die hat schon immer gesagt, kannst du nicht mal ein bisschen freundlicher schauen da, ne? Aber das vergesse ich, weil ich das Spiel natürlich mit voller Konzentration gucke, weil ich mich ja bemühe, wenn du Spiele als reiner Fan siehst, dann schaust du ja auf den Ball. Was da passiert, das ist ja das Entscheidende, was passiert. Ich versuche aber natürlich, das Spiel so anzuschauen, dass ich die komplette Situation dann in dem Moment auch vor Augen habe. Also wo droht Gefahr, wo hätte man Gefahr erzeugen können etc. pp. Das lässt dann meine Gesichtszüge immer etwas härter erscheinen, als es ist. Aber ich habe meine Zeit als Fan gehabt bis zu meinem 40. oder wievielten Geburtstag. Da habe ich mich auch total ausgetobt. Das ist natürlich, das war die schönste Zeit, ehrlicherweise. Da hast du dich schon mittwochs aufs Spiel gefreut. Und dann hast du, wenn du gewonnen hast, hast du gejubelt. Wenn es nicht so gut war, hast du auf den Trainer geschimpft oder auf die Verantwortlichen, dass sie alle nichts können. Und da warst du mit dir auch wieder im Reinen. Ne? Und das ist natürlich jetzt mittlerweile mit dem, ich mache das ja jetzt fast 20 Jahre, und mit dem Druck und der Verantwortung und dem immer weiter steigenden Druck ist das eine andere Situation.
Also unsere Zuhörer können Sie jetzt leider nicht sehen. Wenn Sie von den Zeiten sprechen, haben Sie ein schönes, nettes Grinsen auf dem Gesicht. Also Aki Watzke kann durchaus freundlich schauen. Sie sind der Einflussreichste im deutschen Fußball.
Ach, das ist auch so ein Blödsinn.
Ist es so?
Weiß ich nicht. Ich habe sicherlich Einfluss, aber wer da diese ganzen Rankings und so, ist doch so ein Quatsch. Das ist auch so albern, ehrlich gesagt. Ich habe mich ja noch nicht mal danach gedrängt, sondern das, was ja die meisten Leute gar nicht wissen. Und es ist natürlich auch immer so ein ehrliches Medienspiel. Dann kriegst du ein Etikett umgehängt. Ich habe ja 17 Jahre lang mich gegen jedes Amt gewehrt, habe auch nie eins gehabt, außer beim BVB. Und dann auf einmal hat man mir jetzt dieses Etikett multifunktionär umgehängt. Aber die meisten Leute wissen gar nicht, dass wenn du der Liga-Chef bist, bist du automatisch der erste Vizepräsident des DFB, ja. Und demzufolge, das muss man vielleicht auch mal irgendwann entkoppeln, weil sonst kriegt irgendwann der Nächste dann dieses Etikett umgehängt. Und das ist ja nichts, was dich dann schmückt, sondern es wird ja damit ausgedrückt, ja, der kann auch vor lauter Machthunger kaum noch laufen und so. Und das ist ja, das ist schon deshalb absurd.
Ja, aber sagt Ihnen Ihr persönliches Umfeld das vielleicht auch? Sagt da mal jemand, Mensch, Aki, das ist aber echt ein bisschen viel? Oder nee, wird das so hingenommen?
Nee, in meinem engeren Umfeld, die wissen ja alle, wie das zustande gekommen ist. In der Liga, die Liga wollte jemanden an der Spitze haben. Also die wollte im Prinzip schon gern, dass ich das mache. Und ich bin ja damals auch in geheimer Wahl mit 34 bei 2 Enthaltungen, wenn man sieht, jetzt wie die, dann war das schon noch ein gutes Ergebnis in geheimer Wahl. Ne?
Und was aber, meinen Sie, worauf spielen Sie an?
Ja, wenn beim Investorenprozess und so hätten wir solche Mehrheiten auch mal gebraucht. Ne? Aber da war es eben anders. Nur dann musst du eben, dann bist du automatisch da beim DFB mit drin. Und wenn ich mir vorstelle, vor 2 Jahren, wie die Situation war, auch zwischen der Liga und dem DFB, dann haben wir da schon Bernd Neuendorf und ich zusammen, glaube ich, eine ganze Menge hingekriegt. Aber ich habe das nie angestrebt.
Damit auch alle im Bilde sind. Also Sie sind natürlich BVB-Boss, DFB-Vize qua Aufsichtsratsvorsitzender der DFL, haben Sie eben schon
gesagt. Sprecher des Präsidiums.
Ja, genau, Abgesandter des DFBs bei der UEFA logischerweise auch. Also viele Hobbys haben Sie da nicht?
Nein, das ist ja klar. Sowas kannst du auch nicht lange machen. Ich mache das jetzt 2 Jahre und werde das auch nicht mehr ewig machen, weil das hält es ja nicht durch. Das muss man ganz ehrlich sein. Das ist von der Belastung her, ist das die absolute Grenze. Und das geht auch nur, wenn du da extrem bereit bist, diszipliniert zu sein. Das heißt, du musst gute Leute in deinem Umfeld haben, die dich komplett organisieren, strukturieren, dass du dich nicht mehr um unwesentliche Dinge selber kümmerst.
Podcasts zum Beispiel.
Gut, das gehört auch ein bisschen dazu. Aber jedenfalls, du musst sehen, dass du genug Schlaf kriegst, brauchst ein stabiles Umfeld und solltest so auf Urlaub verzichten, weil das schaffst du nicht mehr in deinen Terminkalender reinzukriegen. Und du solltest idealerweise auch wenig Alkohol trinken und solche Sachen, sonst hältst du es nicht durch.
Aber beschreiben Sie doch den Umfang mal gerade. Wir haben ja gerade eine 35-Stunden-Woche in Aussicht gestellt bekommen bei der Bahn. Ist das so, dass das Volumen in 3 Tagen?
Ja, aber es ist doch klar, dass ich war jetzt in Frankreich natürlich. Ne? Und dann habe ich am Montag war BVB-Tag, da habe ich dann 12 oder 14 Stunden alles aufgearbeitet und mit meinen Direktoren Termine gehabt, wir hatten Sitzungen und alles. Gestern Vormittag war DFL-Präsidiumssitzung, nachmittags waren dann die üblichen protokollarischen Verpflichtungen, abends war das Spiel, kommst spät in der Nacht nach Hause. Heute mache ich Podcasts und ähnliche Dinge und dann geht es heute Abend weiter nach Norddeutschland, weil da ist morgen Regionalkonferenz der DFL und so weiter und so weiter. Das macht Spaß, aber du musst dich extrem organisieren. Und für mich ist ja klar, dass ich das nicht ewig mache.
Also 60-Stunden-Woche, 70-Stunden-Woche?
Ja, klar, aber da musst du auch nicht. Dafür sind das ja Dinge, die ich auch liebe, das ist ja auch klar. Also ich würde keine 70 Stunden in der Woche arbeiten, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Das Wichtigste ist immer, dass man motiviert ist bei dem, was man macht.
Also vom Romantiker zum Politiker, hätten Sie sich das jemals so ausgedacht? Als Sie mit 40 noch.
Nee, aber
Fan waren, so richtig Fan?
Ja, Politiker ist falsch. Also Politiker würde ich niemals machen, weil das muss ich ganz ehrlich sagen, das.
Aber ist doch schon sehr politisch.
Es ist ein bisschen politisch, aber ich versuche schon zum Leidwesen auch manchmal beim DFB meine Haltung einfach zu bewahren und dann auch ab und zu mal Klartext zu sprechen. Das gibt natürlich jedes Mal dann einen Aufschrei, aber das behalte ich einfach bei. Also ich werde nicht zu politisch werden. Und wenn es in der Politik mal Dinge gibt, die mir nicht gefallen, dann sage ich es ja auch relativ deutlich und unverblümt, wie ich das letzte Woche auch gemacht habe. Und insofern, da lasse ich mich auch nicht disziplinieren, das ist halt so. Aber es ist natürlich richtig, du musst schon, wenn du 36 Clubs unter einen Hut bringen willst, musst du schon auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, musst ja auch manchmal auf die Zunge beißen, was mir nicht immer so leicht fällt. Und ja, das ist so.
Für welchen Club müssen Sie auf die Zunge beißen oder am meisten auf die Zunge?
Naja, das hat mit einem einzelnen Club nichts zu tun, sondern einfach, wenn es unterschiedliche Strömungen gibt und unterschiedliche Interessen gibt und jeder oder viele dann in dem Moment auch nicht einsehen, dass es dann irgendwann eines Kompromisses bedarf, den du natürlich in der Regel dann auch schmieden musst und dann anschließend dafür kritisiert wirst, dass du eben einen Kompromiss geschmiedet hast. Aber wie willst du 36 Clubs und wie erste Liga und zweite Liga und Bayern München auf der einen Seite und dann ein kleiner Club aus der zweiten Liga auf der anderen Seite. Das ist schon, da muss schon breite Arme haben, um das alles unter einen Hut zu bringen.
Ich sage den Zuhörern kurz was zu Ihrer Person. Also in Marsberg geboren, selbst gekickt, Unternehmer, seit 2001 Schatzmeister beim BVB und seit 2005 Chef. Fast 65, dürfen wir das sagen, sonst schreiben wir es aus.
Klar, natürlich.
Ist öffentlich, ne?
Ja.
Und wir sitzen hier in Dortmund in einem BVB-Studio nahe Ihres Büros und sitzen uns hier gegenüber. Das Stadion ist in Sichtweite, je nachdem aus welchem Fenster man guckt, glaube ich, sieht man die Masten so ein bisschen.
Ja, ich sehe es also von meinem Büro auf jeden Fall.
Aha, sehr gut. Ihre beste BVB-Geschichte? Haben Sie mal einen Bruder von einem guten Spieler verpflichtet zufällig oder Uli Hoeneß mal einen Job angeboten als was auch immer? Oder
die guten Geschichten, also ich habe ja schon ein paar ganz gute Geschichten dann auch preisgegeben. Ich habe ja da irgendwann 2018 mit Michael Oreni zusammen ein Buch geschrieben, das auch sich gut verkauft hat, muss ich schon sagen. Ich mache vielleicht noch mal ganz zum Schluss eins, aber dann, wenn ich mit allem abgeschlossen habe, dann kommen die ganz guten Geschichten. Ne? Aber danach muss ich natürlich erstmal wahrscheinlich auch ein Jahr lang irgendwie ins Ausland. Nein, aber es ist unspektakulär. Also da ich ein relativ rationaler Mensch bin, so ganz, da so wilde Geschichten oder so, die hat es nicht gegeben.
Glaube ich jetzt nicht, nehme ich aber so hin, Herr Watzke. Bernd Höwe, das war unser letzter Gast. Wir bitten immer den Gast, dem Nächsten eine Frage mitzugeben.
Also.
Was können Sie für Schalke tun? Ist die Frage von Benny Hürdes.
Ja, da kann er wahrscheinlich mehr für tun als ich, weil bei mir ist das ja Kraftamtes quasi nicht erlaubt. Aber was soll ich für Schalke tun? Was ich für Schalke tun kann, ich in die Daumen drücken, dass sie die zweite Liga halten. Weil die Vorstellung, dass wir nächstes Jahr mit unserer zweiten gegen Schalke spielen würden in der dritten Liga, das ist eine Horrorvorstellung für mich, weil Schalke 04 ist ein starkes Stück deutscher Fußball, die natürlich jetzt sicherlich auch viel falsch gemacht haben in der letzten Dekade, aber das tut mir schon bei aller Rivalität, das tut mir schon weh, wenn du siehst, dass ein Verein, der diese immer noch Größe hat, dass der dann da gegen Abstich in der zweiten Liga ist auch nicht gut für die Liga. Also ich drücke denen alle Daumen, dass sie drin bleiben. Und das ist das, was ich tun kann. Mehr, ich habe da keinen Einfluss.
Sie haben ja eine Biografie geschrieben, haben Sie kurz schon angesprochen. Echte Liebe, Eistee. Was ist echte Liebe?
Echte Liebe ist das, was der typische BVB-Fan für seinen Club empfindet.
Und wenn man auch. Wenn man es etwas weiter fasst, auch Richtung Nationalmannschaft, also wir wollen ja ein bisschen Lust machen auf die EM, ist ja nicht mehr so lange hin, können die Fans... Oder spüren Sie das, dass sowas wie echte Liebe, Fußball-Urvertrauen wieder da ist?
Ja, das ist echte Liebe, ist sicherlich zu hoch gegriffen, weil du musst dich ja, also dass sich da nochmal Millionen Fans in den DFB verlieben oder was, das halte ich für relativ schwierig, sondern das muss ja über viele Jahre, musst du ja mit einem Verein, mit deinem Heimatverein oder deinem Verein deines Lebens bist du ja verbunden und das führt dann vielleicht auch mal irgendwann zu echter Liebe. Aber mir wird es schon reichen, wenn man den DFB respektiert, denn der macht viele gute Dinge. Und wenn man die Mannschaft dann von mir aus bewundert oder toll findet und sie begeistert und sie anfeuert und so, das wäre schon ganz cool. Und da gehört nicht so viel dazu. Ich glaube, dass die Mannschaft jetzt bereit ist, das auch sich da in die Herzen der Deutschen zu spielen und der Deutsche grundsätzlich oder die Deutschen grundsätzlich ein sehr emotionales und sehr festes Verhältnis zum Fußball haben, sind die dann auch leicht entflammbar. Man muss nur den Menschen auch das Gefühl geben, dass man ehrliche Arbeit abliefert, dass man selbst begeistert ist, dass man das Ganze nicht überfrachtet. Deshalb haben wir auch da diesen blödsinnigen Slogan mal die Mannschaft da abgeschafft. Und wir sind einfach die Nationalmannschaft und die Leute sollen sich freuen, wenn die Mannschaft spielt und wenn sie gut spielt. Also ich glaube, die Mannschaft ist auch wieder nahbarer geworden, das glaube ich auch festzustellen. Und ja, wenn wir jetzt gute Spiele machen, dann wird der Funke noch weiter überspringen und das Selbstvertrauen haben wir jetzt. Ich freue mich total auf die Euro.
Aber war das früher anders, weil Sie eben gesagt haben, also echte Liebe und Nationalmannschaft, das wird es nicht. War es das mal oder ist es jetzt schwieriger? Oder?
Nationalmannschaft ist ja mehr oder weniger der zweite Gedanke der meisten Fußballfans. Der Fußballfan denkt in allererster Linie erstmal an seinen Club, dem er über 30, 40, 50 Jahre eng und inniglich verbunden ist, weil er wahrscheinlich auch jede Woche Kontakt hat. Und die Nationalmannschaft ist etwas, das ist so der gemeinsame Nenner von allen deutschen Fußballfans. Und da ist man dann stolz drauf, wenn es gut läuft und freut sich. Aber es ist ja nie, du kannst nicht so eine enge Beziehung haben wie zu deinem Verein. Deinem Verein, da gehst du jede Woche zum Spiel, da gehst du auf die Mitgliederversammlung und was weiß ich was. Da bist du einfach enger dran. Da kennst du jeden seit 100 Jahren. Und das ist natürlich bei der Nationalmannschaft alles ein bisschen anonymer. Aber auf der anderen Seite, an die großen Spiele der Nationalmannschaft kann sich auch jeder Deutsche natürlich erinnern. Und insofern ist das eine Riesenverantwortung und auch eine Riesenchance für die Spieler, weil nur mit der Nationalmannschaft wirst du am Ende ein ganz großer. Kannst dreimal die Champions League gewinnen. Wenn du in der Nationalmannschaft keinen Erfolg hattest, nie einen Titel geholt hast oder so, dann wirst du auch nie ein ganz großer sein. Der Messi, der hat ja jetzt nochmal letztes Mal da die Wahlen gewonnen, weil er Weltmeister mit Argentinien geworden ist und nicht, weil er da bei Miami spielt.
Sind Sie Toni Kroos-Fan?
Ja, Fan ist jetzt auch wieder zu viel gesagt. Erstmal kenne ich ihn zwar oberflächlich, aber nicht wirklich sehr, sehr gut, aber von seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, bin ich wirklich absoluter Fan davon, weil ich habe jetzt schon die letzten Monate gesehen, dass er aktuell bei Real, ich habe immer eine Leidenschaft auch ein bisschen für Real gehabt. Ich gucke sehr, sehr viele Spiele von Real, seit Jota spielt noch mehr. Und mir ist da schon die letzten Monate aufgefallen, dass er in einer fantastischen Form ist. Und das hast du ja auch jetzt in den beiden Spielen gesehen. Bei Toni hast du den Riesenvorteil, jeder, der in einer bedrängten Situation ist, kann ihm den Ball zuschieben und mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit geht er nicht verloren. Das ist eine absolute Qualität.
Was hat Julian Nagelsmann? Sie haben das eben schon kurz angerissen. Er hat nicht so viel Erfahrung. Also
auch nicht so wenig.
Das stimmt. Also das wollte ich jetzt gerade nachschieben. Er hat schon viele Bundesligaspiele als Trainer hinter sich. Ist jetzt aber qua Alter ja gar nicht in der Lage, so reif zu sein und auf so viele Grundlagen, was frühere Entscheidungen angeht, zurückzugreifen. Was hat er? Was gibt er dieser Mannschaft? Was gibt er auch Deutschland dann oder Fußball Deutschland?
Oh, ich glaube, Julian hat eine klare Vorstellung, wie man Fußball spielen sollte. Er ist sehr konzeptionell. Er hat den richtigen Mix aus. Ja, er macht sich schon alles, was er an Daten zur Verfügung hat, das macht er sich auch zu eigen, aber trotzdem erstarrt er nicht in solchen Dingen. Und am Ende, er war in Hoffenheim, er war in Leipzig, er war bei Bayern und du hast nicht einmal das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft schlechter geworden wäre, sondern ehrlicherweise, der ist mit Hoffenheim in die Champions League gegangen, ne? Der hat in Leipzig eine gute Zeit gehabt. Gut, bei Bayern war es jetzt nicht die ganz große Erfolgsgeschichte, aber ehrlicherweise hätte man ihn dann auch da gelassen, wäre er wahrscheinlich auch Deutscher Meister geworden. Also insofern sehe ich jetzt auch da keinen Bruch drin. Also Julian hat bis ganz an jeder Stelle Erfolg gehabt. Und das ist auch schon was, wenn du mit drei Vereinen verschiedenster Prägung erfolgreich bist, ist schon eine gute Visitenkarte.
Ja, wird ja auch mal mit dem BVB in Verbindung gebracht.
Ja, das kenne ich ja. Das liegt aber einfach daran, dass ich ja wirklich in der Tat zweimal versucht habe, ihn zu kriegen. Das hat aber beides mal nicht funktioniert, weil man ihn nicht freigegeben hat. Und das ist eben so, das muss man auch respektieren. Ja, und dadurch weiß natürlich auch jeder, dass ich da eine hohe Wertschätzung für ihn habe. Aber das BVB-Thema, erstmal unabhängig davon, dass wir einen Trainer haben und der im Übrigen hervorragende Arbeit leistet, aber Fakt ist doch eins, der DFB ist doch jetzt am Zug, Bernd Neuendorf und Rudi und alle haben es doch gesagt, der DFB sollte jetzt versuchen, mit Julian den Vertrag zu verlängern. Das ist auch meine Meinung. Ich halte mich da ein bisschen raus, damit er nicht nachher wieder sagt, ja, wenn irgendwas ist, ich hätte Einfluss genommen. Aber mein Wunsch ist, dass der DFB jetzt mit ihm spricht und wenn der DFB es ihm gelingt, ihn zu verpflichten länger, dann ist gut für den deutschen Fußball.
Wie sehen Sie die Chancen?
Weiß ich nicht, will ich auch nicht drüber spekulieren, kann ich nicht sagen.
Wenn Sie Julian Nagelsmann wären, würden Sie weiter Bundestrainer bleiben oder würden Sie sagen, also das kann ich später nochmal machen, da gehe ich doch lieber zu einem relativ großen oder sehr großen Club, der vielleicht irgendwann um die Ecke kommt?
Ja, das kann ich nicht, ich bin nicht Julian Nagelsmann und ich kann mich aber versuchen, ein bisschen in die Situation reinzuversetzen. Es gibt ja für beides Argumente. Natürlich ist das auf der einen Seite, ist es eine tolle Geschichte, Bundestrainer zu werden. Du hast ja eine riesige Bedeutung auch. Aber du hast natürlich auch Phasen, wo du nicht so viel dich mit deiner Arbeit beschäftigen musst wie als Vereinstrainer, wenn du beim Spitzenclub bist und du hast dann 20 oder wie viele englische Wochen. Das ist natürlich eine ganz andere Dichte. Und wenn du 36 bist, so wie der Julian, fehlt dir dann vielleicht auch diese Dichte. Also das heißt, es für jemanden, der besessen von seiner Arbeit ist, ist es manchmal vielleicht als Bundestrainer dann auch ein bisschen zu wenig. Und das ist ein anderes Argument. Aber Bundestrainer ist eine außergewöhnliche Auszeichnung. Und das muss er am Ende selber entscheiden. Er ist noch so jung, ihm stehen so oder so, egal wie er sich entscheidet, stehen ihm alle Wege sowieso auf.
Lothar Matthäus war bei uns im Podcast. Herr Watzke, der hatte eine ganz gute Idee eigentlich. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Julian Nagelsmann irgendeine Herausforderung bei einem Verein annimmt, da hat er gesagt, dann soll der Jürgen Klopp nicht ein Jahr Pause machen, sondern nur bis zum Winter und dann Nationaltrainer werden.
Ja, Lothar hat noch nie an Ideen gemangelt. Aber zum Thema Jürgen äußere ich mich überhaupt nicht. Weil ich weiß, dass Jürgen Pause machen will und die auch verdient hat, in einer 24 Jahre nonstop bei nur drei Vereinen Trainer ist auf die Art, wie Jürgen das macht, nämlich, dass er alles da reinfegt, was es gibt. Da muss man auch akzeptieren, wenn er sagt, und das hat er ja ganz klar gesagt, dass er ein Jahr Pause machen will. Und ich werde einen Teufel tun und da drüber spekulieren, ob er und was er danach macht und ob er überhaupt nochmal was macht. Dafür sind wir viel zu gut befreundet, als dass ich das in der Öffentlichkeit in irgendeiner Weise thematisieren würde. Das muss man einfach akzeptieren.
Hoffen wir, dass Jürgen Klopp dem Fußball erhalten bleibt und irgendwann nochmal zurückkommt.
Das ist aber auch Jürgens Entscheidung. Er hat dem Fußball schon so viel gegeben, das werden Millionen andere niemals schaffen.
Sind wir ein guter Gastgeber?
Das hoffe ich doch. Das hat ja 2006 funktioniert. Gut, da hatte Deutschland vielleicht noch eine etwas bessere Form. Also ich rede nicht vom Fußball jetzt, sondern von der Gesamtsituation, als es jetzt vielleicht in 2024 ist. Aber nichtdestotrotz hoffe ich, dass wir uns als freundliches, weltoffenes Land guter Gastgeber präsentieren. Ich glaube, dass wir das auf jeden Fall können, wenn wir das wollen. Und ich glaube, wir wollen das auch.
Thema Sicherheit ist ja jetzt gerade wieder hoch. Leider, also Nancy Faeser war ja auch im Stadion beim Spiel in Frankfurt zum Beispiel. Machen Sie sich Sorgen?
Ja gut, die Sicherheit wird nicht davon geprägt, ob jetzt Frau Faeser jetzt im Stadion war oder nicht, sondern du musst die Strukturen schaffen.
Grenzkontrollen.
Ja, ja, ist schon klar. Das ist ja, es geht um das gesamte Maßnahmenpaket. Aber das ist, Fakt ist heute, die totale und absolute Sicherheit gibt es auch nicht. Die hat es aber schon 1972 nicht gegeben. Und die wird es niemals geben. Wir müssen die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass du eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass alles sicher abläuft. Aber eine komplette Sicherheit gibt es nicht. Und hoffentlich hakt es nicht schon daran, die Rahmenbedingungen zu schaffen.
Haben Sie denn schon ein paar pinke Trikots gebunkert?
Nee. Das ist aber auch Geschmackssache. Wenn die Trikots, wenn es eine Menge Leute gibt, denen die Trikots gefallen, freue ich mich. Dann sollen sie kaufen auch. Ich für mich bin natürlich ein bisschen Traditionalist, das ist auch ein bisschen meinem Alter geschuldet. Für mich, also ich würde, wenn ich dann ein Trikot tragen würde, würde ich eins mit in Schwarz-Weiß und Schwarz-Rot-Gold tragen, ist klar.
Wir hatten Björn Gulden im Podcast, ist noch gar nicht so lange her. Da war der sehr optimistisch, dass das zusammengehört, Adidas und der DFB. Und wir hatten so ein bisschen den Eindruck in dem Gespräch, dass man gar nicht so weit auseinander ist irgendwie. Das war sicherlich auch schon ein bisschen her. Was ist dann passiert?
Ja, gar nichts ist passiert. Das ist ja im Prinzip ist genau das passiert. Und Björn Gulden ist mein persönlicher Freund.
Aber sagen, Björn Gulden war ja ehemals Puma-Chef und eng verbunden mit dem BVB.
Ja, war viele Jahre bei mir im Aufsichtsrat. Wie er dann zu Adidas gewechselt ist. Aber dazwischen, das hat ja mit dem Verhältnis von Adidas und dem DFB überhaupt nichts zu tun. Sondern es ging ja einzig darum, das ist ja genau das, was uns ja die Politik über viele Jahre auch dann letztendlich gelehrt hat oder auch vorgeschrieben hat, dass wir heute offen, diskriminierungsfrei etc. ausschreiben. Ja, und dann ist es natürlich bei einer Ausschreibung ist so, der dann das beste Angebot gemacht hat. Und wenn das dann mit einem riesigen Abstand zum Zweiten ist, dann ist es auch relativ schwer zu verargumentieren, warum der Erste dann nicht den Zuschlag kriegen sollte. Ne? Und deshalb, das dass es diese Angebote oder diese Angebotsstruktur gab. Und das hat beim DFB ehrlicherweise niemand vorausgesehen. Nur das ist eben dann.
Sie meinen dieses Gap zwischen Adidas und
Nike? Gap, ja.
Wie viel mehr ist es?
Ich darf das nicht sagen, aber es ist jedenfalls so gewaltig, dass es nicht zu schließen war.
Wir haben 30 Millionen plus gehört. Aki Watzke grinst und
nicht wägt ab. Grinse nicht bestätigen.
Okay, nein, aber er wägt ab und
gut. Nein, ich halte mich da aus, aber jedenfalls ist es sehr, sehr, sehr groß. Unüberbrückbar groß.
Trotzdem ist ja die Kommunikation, ich nenne es jetzt mal, unglücklich gewesen. Hätte man das nicht alles nach der EM machen können?
Nein, das ist ja, wenn in Deutschland irgendjemand nicht passt, dann gibt es ja sofort immer, wir haben ja mittlerweile die Kommunikationsexperten, das ist auch eine ganz neue Berufsgruppe, die sich letzten Jahre da sehr stark nach vorne geschoben hat, die sagen dann immer, ja, die Kommunikation war unglücklich. Nein, die war überhaupt nicht unglücklich. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann musst du es kommunizieren, das ist einfach so heute. Und die Ausrüster selbst wollten Klarheit haben und haben auf uns auch dann hingewirkt, jetzt noch zügig Entscheidungen zu treffen, weil es ist ja nicht nur unsere Nationalmannschaft, die einen Ausrüster-Thema hat, sondern Brasilien und was weiß ich und Frankreich, glaube ich, und wer auch immer noch. Also das war im Sinne der Ausrüster, weil man auch Vorlauf braucht. Also du brauchst im Prinzip im Textilbereich brauchst du eine Menge Vorlauf. Also wir haben das jetzt nicht übers Knie gebrochen, sondern das war der allgemeine Wunsch. Und dem haben wir dann entsprochen und ehrlicherweise.
Aber hätte Juli wäre nicht gegangen?
Ja, aber was ändert denn
nach
das
der
eigentlich?
Wir sind noch im Adidas Campus.
Ja, glauben Sie, wir sind noch bis Ende 26 mit Adidas zusammen. Meinen Sie, vom Sommer an wäre das dann anders als jetzt? Ich bin davon überzeugt, dass jeder beim DFB hat zu Adidas ein hochemotionales Verhältnis. Aber wenn man will, dass man das auch trennen muss, es gibt ja auch ein paar Argumente dafür, dass man das trennen muss. Früher war das sicherlich noch etwas anders und etwas leichter. Dann muss man das auch fein auseinanderhalten. Und bei einem Verein wie dem DFB, einem Verband, da gibt es Treuepflichten auch gegenüber den Mitgliedern etc. pp. Es war nicht anders zu lösen.
Gemeinnützigkeit ist auch ein Thema.
Ja, und aber ob wir es im Juli lösen oder im März oder April, hat auf die Mannschaft null Einfluss, hat auf die Zusammenarbeit null Einfluss, weil wenn es nach der WM zu Ende gewesen wäre oder was weiß ich was, aber nach der EM. Aber wir müssen sowieso noch und wir werden noch 2,5 Jahre gut zusammenarbeiten. Ich kenne Björn Gulden so gut, das ist ein totaler Profi. Zwischen DFB und Adidas, da wird es keine Verwerfungen geben. Und dass alle auf beiden Seiten, bei Adidas und auch beim DFB, auch schon mal eine Träne verdrücken werden, wenn es dann zu Ende ist, ist auch völlig klar. Aber das Leben ist manchmal auch kein Wunschkonzert. Und das hat man dann auch zu akzeptieren.
Aber Sie haben ja eben gesagt, Sie sind Traditionalist. Hätten Sie sich gewünscht, dass Adidas das matcht, das Angebot von Nike?
Ja, aber da gibt es nichts mehr zum Matchen. Wenn du in dieser Form ausschreibst und die Dinge liegen so weit auseinander, gibt es nichts mehr zum Matchen. Das ist ja genau das, was ich sage. Das ist ja das, was die Leute sollen sich mal mit diesen Dingen, mit den rechtlichen Konsequenzen beschäftigen. Wir sind nicht mehr 1980.
Nein, das meine ich nicht. Also, dass das Angebot zu viel höher war und dass der DFB das annehmen muss, das ist, glaube ich, allen klar. Nur ja,
und wenn Adidas eben das Angebot nicht so hoch machen konnte, dann wird es dafür Gründe geben und die hat man zu respektieren. Hätten sie das Angebot in der Höhe gemacht wie Nike, hätten sie das können, hätten sie es wahrscheinlich auch gemacht. Aber das mag man bedauern und ich habe auch dazu gehört, zu denen, die das für die das schon ein harter Schnitt ist, nach so vielen Jahren sich von Adidas zu trennen. Aber wenn du ein Amt hast und Verantwortung hast, dann musst du auch die rechtlichen Rahmenbedingungen einfach dann berücksichtigen.
In welchen Schuhen haben Sie gespielt?
Ja, ich habe ehrlicherweise auch Adidas gespielt immer. Ich habe Adidas World Cup und bin dann zu Puma gewechselt. Ne? Aber das waren nur noch die Spiele, dann die ganzen Jahre in der BVB-Traditionsmannschaft. Da hat mir dann Puma einen extra Schuh gemacht dafür.
Ach, das war der Aki Watzke Spezial?
Ja, ich hab Schuhe vom Puma bekommen, weil die wussten natürlich, das Problem ist bei mir, die Grundpassform, ich war die Adidas-Passform gewohnt, die ein bisschen anders war damals als die von Puma und ja, dann hat Björn und Co. haben mir dann ein paar Schuhe zur Verfügung gestellt und seitdem, das ist glaube ich so 11 oder 12 oder so, also die letzten, ich spiele ja jetzt auch nicht mehr, aber dann habe ich ein paar Jahre dann für die Traditionsmannschaft bin ich dann mit Puma aufgelaufen. Ja.
Also Sie haben eigenen Leisten bei Puma gehabt?
Nein, aber die haben jedenfalls einen Schuh, ich habe sie irgendwann gekriegt, habe sie angezogen, passt und dann habe ich gespielt.
Aber nie in einem pinken Trikot gespielt?
Ja, das verbietet sich ja also ich habe ja, es gibt ja keine Traditionsmannschaft der Nationalmannschaft, außer hätte ich da nichts drin zu suchen gehabt. Jedenfalls beim BVB spielen wir immer in Schwarz und Gelb, auswärts und zu Hause, manchmal auch zum Ärger unserer Ausrüster, aber es ist eben so. Und das muss jeder für sich entscheiden. Das muss jeder für sich entscheiden. Und nochmal, es wird Ihnen nicht gelingen, mich jetzt gegen dieses pinke Trikot in Stellung zu bringen.
Nein, das wollte ich gar nicht.
Nur weil mir das Weiß-Schwarz-Rot-Goldene etwas besser gefällt. Über Geschmack kann man trefflich streiten. Und ich glaube schon, dass es viele, vielleicht auch Jüngere, gibt, die das modisch akzentuiert und toll finden. Und dann ist es auch in Ordnung.
Das möchte ich gar nicht. Also die Leute spielen in Pink, in Grün, in Schwarz-Gelb, wie auch immer. Die spielen in pinken Schuhen, in grünen Schuhen. Also es gibt ja keine Farbe, die es nicht gibt. Jetzt bei den ganzen großen Ausrüstern. Ihr schönstes Tor?
Was jetzt als, in welcher Funktion?
Ihr schönstes Tor als Spieler der Traditionsmannschaft, früher aktiv?
Mein selbst schönstes Tor war in einem Lokalderby gegen SV Brilon, denke mal Mitte der 80er, habe ich Anfang der zweiten Halbzeit, wir hatten Anstoß, stand 1-1, Schiedsrichter pfeift an, Torwart war um 16 Meter und ich habe die Situation erkannt, habe zu meinem Mitspieler, damals musste man den Ball noch nach vorne spielen, ne? Spiel den kurz nach vorne, dann hat er den kurz nach vorne gespielt, dann habe ich den von der Mitte versenkt. Das war spektakulär. Schiri war auch ein bisschen irritiert, weil er hat angepfiffen und 3 Sekunden später musste er Tor pfeifen, aber es war eben so. Und Trainer von Brilon, damals glaube ich Bernie Richard, ist leider schon verstorben, war nicht amused. Und ich wusste, an dem Abend wurde natürlich dann viel drüber gesprochen, ich wusste aber an dem Abend, das wird ja auch nur einmal im Leben gelingen. Ne? Und ich habe es noch 2-3 Mal versucht, hat nicht funktioniert. Und ansonsten als BVB, Chef, hat es natürlich so unfassbar viele schöne Tore gegeben. Ich weiß es nicht. Also mein persönliches Lieblingstor, das war noch nicht mal so spektakulär, aber das war das von Erling Haaland zum 4-1 gegen Leipzig im Pokalfinale 21, weil die Leipziger kamen noch mal ein bisschen auf und dieses 4-1, das war für mich dann die totale Befreiung, dass wir dieses Finale gewinnen werden. Und das ist so das, was bei mir noch am meisten Erinnerung ist. Aber es hat natürlich schönere Tore gegeben, weil Erling sich eigentlich mit dem rechten Fuß an den linken Fuß geschossen hat und von da ging er rein.
Ja, aber Ihr persönliches Erlebnis ist doch herrlich. Dann hat die Lokalzeitung wahrscheinlich am nächsten Tag getitelt, Watzke trifft aus 50 Metern.
Ja, so ungefähr. Die haben das jetzt vor kurzem auch noch mal irgendwo ein bisschen größer gemacht, dann als was auch immer.
Ich stelle mir manchmal vor, wenn man Fußball spielt, wäre ich denn mal gerne, also ich würde gerne zum Beispiel mal 45 Minuten so Fußball spielen können, also nur, dass ich das Gefühl habe, was man machen könnte, wie Florian Wirtz zum Beispiel. Hätten Sie jemanden, wo Sie sagen würden, ich würde gerne mal eine Halbzeit in den Fußballkörper von XY, also Erling vielleicht, oder?
Ja, gibt es eine Menge Spieler, weil ich konnte zwar ganz gut kicken, ich konnte den Rest nicht so. Ich war nicht zweikampfstark, ich war nicht laufstark, ein bisschen faul. Schnell war ich auch nicht wirklich, also jede Menge. Aber mein Lieblingsspieler war immer Wolfgang Overath. Weil den habe ich 66 schon bei der WM erlebt, als 7-Jähriger und dann als 11-Jähriger in Mexiko. Und von dem Moment an wollte ich eigentlich immer Wolfgang Overath sein. Und das weiß der Wolfgang auch, wir telefonieren alle 2-3 Wochen und dann hänseln wir uns damit immer.
Und wie weit weg waren Sie von Wolfgang Overath als Kicker?
Lichtjahre.
Wir haben 3 Rubriken, fangen wir mit der einfachsten an, die erste Elf, die Sie aufstellen würden beim Eröffnungsspiel, Stand heute.
Gehe ich keinen Meter drauf ein, weil dafür haben wir einen Trainer.
Wirtz und Musiala sind
das höchste Gut, was Deutschland hat im Moment technisch?
Momentan sind das sicherlich, ja, nein, aber wir haben ja auch Toni Kroos und wir haben Ilkay Gündogan, also wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben, aber in der Kombination ihrer Geschwindigkeit, ihrer Dribbelfähigkeit und so ist das und ihrer Jugend natürlich, sind das natürlich echte Highlights, das ist absolut klar. Ja, und aber wir müssen uns jetzt nicht auf zwei Spieler nur fokussieren. Wenn du zwei überragend hast und der Rest ist weniger gut, wird es kein Erfolg haben.
Wir haben gedacht, die stellen jetzt die erste Elf auf, Herr Watzke, und da sind vier Dortmunder drin.
Ja, das ist alles eine Momentaufnahme. Wenn wir es hinkriegen, die Saison noch gut zu Ende zu spielen, wenn wir vielleicht sogar ins Halbfinale der Champions League einziehen und so, werden viele Dinge auch wieder immer neu bewertet. Und aber dass bei der Qualität, die wir gerade in der Nationalmannschaft haben und dass diese Mannschaft, die jetzt die letzten Tage da für Furore gesorgt hat, das ist schon ein relativ geschlossener Kreis. Also da in die erste Elf zu kommen, da muss schon was Außergewöhnliches passieren. Aber man darf es auch nicht beschreien, es können immer im Fußball auch Dinge passieren. Unsere Jungs müssen sich bereithalten, die müssen jetzt mit Leistung überzeugen. Wir haben ja jetzt jede Menge Möglichkeiten in den nächsten Wochen gegen Stuttgart und dann geht zweimal gegen Atletico und gegen Leverkusen, gegen Leipzig. Das sind Spiele, da guckt die ganz Deutschland drauf und die halbe Fußballwelt. Dann sollen sie beweisen, dass sie dazugehören. Das ist so funktioniert Leistungssport.
Haben wir doch ein bisschen rausgerichtet aus der ersten Elf, wenn Sie sagen, das ist schwer jetzt reinzukommen.
Ja, schwer ist reinzukommen, aber das ist immer so. Wenn du, das ist jeder, der Fußball spielt, weiß, wenn du durch irgendwas draußen bist und deine Mannschaft gewinnt 6-0, ich sag's jetzt mal überspitzt, dann ist es fürs nächste Spiel, egal wie gut du bist, relativ schwierig wieder reinzukommen. Ja, mein Gott, das gehört dazu.
Die nächste Rubrik ist die drei Schlagzeilen, die Sie vielleicht am meisten genervt haben oder die Sie in Zukunft mal lesen möchten oder nicht lesen möchten. Dortmund ist pleite, ist sicherlich eine, die so über dem Verein mal schwebte, als Sie kamen und alles saniert haben.
War ja so. Ich habe einen Mitarbeiter, der schickt mir jedes Jahr am 14.03., da war ja diese legendäre Veranstaltung am Flughafen in Düsseldorf. Und abends war das die erste Meldung in der Tagesschau, dass der BVB die Insolvenz vorerst abgewendet hat. Und dieses Video von dieser Tagesschau damals, das kriege ich jedes Jahr am 14.03. als Reminder zugeschickt. Also von daher vergesse ich das nicht. Das wird aber niemand mehr in Zukunft lesen.
Also das war der neue Geburtstag vom BVB damals?
Das war der neue Geburtstag vom BVB, ja.
Julian Nagelsmann bleibt Bundestrainer, wäre vielleicht eine Schlagzeile für die Zukunft?
Ja, wenn das so ist, dann kann der DFB sich beglückwünschen und ich würde dann auch die Verhandlungsführer beglückwünschen.
Also Sie sind klar dafür? Leverkusen wird deutscher Meister?
Ja, davon bin ich mittlerweile auch überzeugt, ja.
Die drei Fragen, die Ihnen am häufigsten gestellt werden, beruflich, also im Umkreis BVB oder DFB oder DFL oder auch privat, wenn jemand auf Sie zukommt, eher so im Privaten, was ist das?
Ja, es gibt nicht mehr, es gibt kein Privat mehr.
Es gibt nur noch den?
Es gibt in allen Bereichen, egal, selbst wenn ich im Privaten jemanden treffe, geht es dann trotzdem wieder um Fußball. Das ist auch ganz klar.
Aber wie viel Privat gibt es denn noch bei Ihnen?
Ja, eigentlich fast ganz, also Kernfamilie und das war's. Ansonsten, ich kann meine Freundschaften nicht mehr pflegen aktuell. So viele hatte ich eh nicht, aber die 3, 4, 5, mit denen ich eng bin, die wissen mittlerweile auch, dass früher hat man sich öfter mal getroffen, das beschränkt sich mehr auf Telefonate und so und dann der Rest musste eben funktionieren, aber das ist ja nur eine Zeitschiene. Ich habe noch genug Zeit, hoffe ich mal, dass der liebe Gott mir noch genug Zeit schenkt, dass ich anschließend auch dann wieder ein bisschen mehr Privates machen kann. Aber
lohnt sich das Verhältnis so?
Weil erstmal ist es einem... Ich habe mich immer in Aufgaben aus irgendeinem Grunde reingestürzt, ohne die Konsequenzen zu überdenken. Ich habe mich mit 30 selbstständig gemacht, habe mein Unternehmen gegründet, habe auch nicht dran gedacht, dass ich dafür ein Unternehmen verlassen muss, dessen Chef das natürlich ehrlicherweise ziemlich beschissen von mir findet und dann anschließend versucht, mich 10 Jahre lang zu ruinieren. Aber ich habe es trotzdem gemacht und habe es überlebt. Und dann bin ich zum BVB gegangen. Da habe ich auch nicht gedacht, dass da 20 Jahre raus werden, sondern habe gedacht, mal gucken, ob wir die nächsten 8 Wochen noch überstehen. Und genauso habe ich mich dann jetzt in diese Geschichte rein drängen lassen, da die Bundesliga zu übernehmen und mit allen anderen Konsequenzen. Und wenn ich das mal dann nicht gesagt habe, mache ich es, aber irgendwann ist dann auch wieder zu Ende. Also das ist nicht so schlimm, aber um auf die Ausgangsfrage zu kommen, die häufigste Frage, die mir gestellt wird, ist, was passiert am Samstag? Wo ich heute Morgen aus dem Haus rausgegangen bin, der Erste auf der Straße, wo ich zum Auto gegangen bin, hat mich sofort gefragt, was ist denn Samstag? Und die zweithäufigste Frage ist, was war letzten Samstag? Denn vor allen Dingen, wenn wir nicht gewonnen haben. Ne? Und ja, das sind so die ganz wesentlichen Themen. Und dann noch vielleicht, was gibt es für neue Spieler? Na, das sind so drei Klassiker, die du jeden Tag wahrscheinlich einmal mindestens hörst.
Wann kommt Kloppo zurück?
Zum BVB? Das sehe ich nicht im Ansatz.
Das ist ja als Frage, meine ich ja. Kann das sein?
Nein, aber das, ich glaube, dass man Jürgen jetzt erstmal Ruhe geben sollte, um sich selber auch ein bisschen zu finden. Das wird ja für ihn nach 24 Jahren Trainertätigkeit auch eine Zäsur, auf einmal dann nach 3 Monaten zu merken, ich habe ja gar nichts zu tun. Und das braucht er aber auch, glaube ich mal. Das ist, glaube ich, gut für ihn. Und danach, ich hoffe, dass er dann mal wieder zu uns ins Stadion kommt. Das wäre schon sehr schön, dass wir uns vielleicht auch mal wieder treffen. Das wäre auch sehr schön. Aber ansonsten muss er über das alles, was er vorhat im Leben, das muss er schon. Da wird er von mir keine Ratschläge kriegen. Er wird auch nie danach fragen. Und
aber das stelle ich mir schon sehr schwer vor, wenn man nirgends so privat ist. Also außer in seinem Haus, das ist ja jetzt, egal wo er hingeht auf der Welt, ist es ja, ja. Wirst du ja überrannt mit.
Ja, müssen wir nicht. Ich weiß das ja. Ich habe das erlebt mit ihm.
Nicht zu beneiden.
Na, es gibt immer Vor- und Nachteile. Du hast auf der einen Seite ein höchst privilegiertes Leben und auf der anderen Seite hast du ein paar Dinge, die dann eben dagegen sprechen. Aber per Saldo ist er, glaube ich, doch wird er auch selbst sehr mit seinem Leben zufrieden sein.
Ach, das sind sehr gute Nachrichten, wie ich finde. Ich hätte Sie gefragt, sprechen Sie eigentlich mit Matthias Sammer mal einen Satz während des Spiels oder sitzen Sie immer nur stumm nebeneinander?
Ja, Matthias redet ja viel. Ja? Matthias redet viel, kritisiert viel, schimpft viel.
So miteinander, habe ich gedacht. Sie sitzen da immer daneben und hören sich das an.
Nein, ich konzentriere mich
einfach. Ach so,
ich höre manchmal auch nicht zu. Aber wir reden auch mal miteinander. Doch, das sind aber dann die Momente, die dann vielleicht die Kamera auch nicht auffängt. Also, aber wir sind schon beide sehr konzentriert, aber er ist exaltierter als ich, weil er hat ja auch nicht die Gesamtverantwortung. Und wenn ich da die ganze Zeit schimpfend auf der Tribüne sitze oder da rumjubele oder da einen auf weiß ich nicht was, nur damit die Leute sagen, oh, ist der authentisch, das mache ich nicht, ich mache keine Show. Ich bin konzentriert, ich spüre den totalen Druck, weil ich immer zu jedem Moment weiß, was das für Ableitungen für die nächsten Wochen hat, der Spielstand der jeweilige. Und von daher tobe ich da nicht auf der Tribüne und nicht negativ und nicht positiv da. Das habe ich gelernt, das war früher, war das schwieriger.
Wir werden Europameister in Prozent?
Boah, das ist auch wieder so eine Geschichte. Wenn ich jetzt lese, wir müssen Europameister werden und so viele von denen,
die sagen... Sagt Lothar Matthäus.
Ja, sagt Lothar Matthäus. Lothar, ich liebe Lothar, weil er einfach jemand ist, der was auf dem Platz passiert, das bringt er perfekt rüber, analytisch rüber, ist alles gut. Ne? Aber ehrlicherweise, wie oft war er denn Europameister? Es ist nicht so einfach, Europameister zu werden. Ne? Das schaffst du mal, aber ganz bestimmt nicht immer. Und ich kenne Generationen von außergewöhnlichen Fußballspielern, die nie Europameister waren, aber dafür was anderes eben gewonnen haben. Lothar war Weltmeister. Ne? Aber zu sagen, das ist ja, ich verstehe das auch, wir müssen Europameister werden, aber es ist verdammt schwer, weil ich weiß ja, wie stark die anderen sind. Die Franzosen haben eine Top-Mannschaft. Der Trainer ist ja bei denen manchmal froh, wenn er 5 Leute nicht zur Verfügung hat, dann kann er wenigstens ein paar andere spielen lassen. Wenn ich sehe, gegen uns, wenn die alles dabei hatten und dann fehlte noch der Coman Kingsley und dann fehlte noch Griezmann, mein Gott, da weißt du gar nicht, wo sollen die dann noch spielen? Die Spanier sind sowieso immer Ergebnismaschinen. Die Engländer werden immer besser. Wir haben gestern gesehen, die Holländer sind gut. Also da gibt es keinen Automatismus.
Wenn Sie sagen, Sie machen Schluss, das ist ja beschlossen, also jetzt von Ihrer Seite aus. Haben gesagt, jetzt
als Vorsitzender.
Ja, genau. Aber dann bei dem Pensum, was Sie jetzt haben, machen Sie dann was alles? Sie gehen ja jetzt nicht angeln auf einmal.
Nö. Ich, wenn ich eine Position aufgebe, die anderen habe ich erstmal noch, zumindest wenn ich will. Ja, kann auch sein, dass ich dann die eine oder andere abbaue. Aber ich dann wird es sich einfach wieder ein bisschen normalisieren. Aber das heißt ja nicht, dass es von dem Moment dann für mich kein Borussia Dortmund mehr gibt. Borussia Dortmund wird immer da sein für mich. Das wird immer die Priorität haben. Und ich weiß auch sehr wohl die Erwartungshaltung der Leute rund um den BVB einzuschätzen, die von mir einfach erwarten, auch wenn ich dieses Amt dann im Herbst nächsten Jahres abgebe, dass ich ihren Verein beschütze. Das erwartet man schon von mir und das weiß ich auch, dass man das erwartet und das werde ich auch versuchen, in irgendeiner Weise in geeigneter Form dann diesen Erwartungen gerecht zu werden.
Also ein Holding-Chef sozusagen.
Nö, ich weiß gar nicht, ich habe mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht, weil es ist noch so weit weg. Wir haben bis dahin noch so viele Dinge auch zu erledigen, aber in irgendeiner Form werde ich schon ein bisschen auf den Club aufpassen.
Oder mit Uli Hoeneß mal Schafskopf spielen oder sowas?
Ja, ich kann nur Skat. Das ist wahrscheinlich die norddeutsche Variante, aber nein. Wer glaubt, dass ich Langeweile haben würde irgendwann im Leben, der hat sich komplett geirrt. Es wird sich auch nicht so viel ändern. Ich werde auch dann, sagen wir mal, wenn ich im November dann vielleicht das Amt dann abgebe, ja, glauben Sie, dass ich eine Woche später, wenn wir auswärts irgendwo spielen, das Spiel nicht angucke? Vergessen Sie es einfach. Na, ich werde jedes Spiel weiter gucken. Ich werde jedes Spiel im Stadion sein. Und dass jetzt auf einmal sich da vor mir Zeit auftut, wo ich Schwierigkeiten hätte, sie zu füllen. Das wird es in diesem Leben nicht geben. Es gibt wenige Dinge, die ich voraussehen kann, aber das wird es nicht geben.
Sehen Sie ein Endspiel zwischen Dortmund und Bayern voraus in der Champions League?
Das wäre mein Traum. Ne? Dann hätten wir endlich die Möglichkeit, diese Wunde zu schließen, die sich da seit 2013 bei mir aufgetan hat. Ich habe das Spiel immer noch nicht gesehen nach 11 Jahren. Ich habe es mir jedes Jahr vorgenommen über Weihnachten, habe es einfach nicht gekonnt. Ich habe jetzt vor kurzem in der 89. nochmal irgendwie, da habe ich nicht schnell genug weggeschaltet, da habe ich das Tor von oben gesehen. Aber müssen uns ja nichts vormachen. Da ist sehr viel Wunschdenken dabei. Klar. Es ist auf der einen Seite, musst du nur noch zweimal dich durchsetzen, dann bist du im Finale. Auf der anderen Seite, gucken Sie sich mal die Auslosung an, gucken Sie sich mal die Mannschaften an, die da sind. Also da ist aber nicht mehr viel mit Überraschungsteams oder so. Da ist aber alles das, wo ich schon vor der Saison, außer vielleicht bei uns, gesagt hätte, die sind dabei. Und insofern, aber das Gefühl hatte ich 2013 auch. Wir gucken einfach mal.
Am Ende habe ich gehört, und gelesen und recherchiert, es gibt einen Hans-Watzke-Weg. Können Sie die Geschichte dazu kurz erzählen?
Die Geschichte ist relativ einfach. Also es gibt einen Hans-Watzke-Weg und ein Hans-Watzke-Stadion in Erlinghausen. Der Hans-Watzke-Weg, da hat die Politik entschieden, weil mein Vater war ja über viele Jahre, hat ja den klassischen Weg gemacht, der die Menschen so nach dem Zweiten Weltkrieg, da war Eltern im Zweiten Weltkrieg gestorben, dann nach Erlinghausen gekommen, dann Maurerlehre gemacht, 5 Jahre als Maurer gearbeitet, dann über den zweiten Bildungsweg Ingenieur, dann irgendwann in Politik, Stadtrat, Kreistag, Landtag und dann hat man ihm dann irgendwann für diese Dinge, dann hat man den Weg da in seinem gewonnen, der kommt ja aus Bochum, ich bin ja also zu 50% genetischen Ruhrgebietskind, hat man da um seine Verdienste zu würdigen, diesen Hans Watzke Weg gemacht und das Hans-Watzke-Stadion, das ist nach seinem Tode benannt worden. Ich habe ihm das noch 2-3 Tage, bevor er gestorben ist, selbst gesagt, dass wir das so machen werden. Das hat ihn total glücklich gemacht. Er war 33 Jahre Vorsitzender. Länger als ich.
Und gibt's dann irgendwann auch ein Aki-Watzke-Stadion oder ein Aki-Watzke-Weg?
Nee, das wird es garantiert nicht geben, weil ich vorher verfügen werde, dass ich das nicht möchte, weil das ist... Mein Vater hatte das verdient, den hat das auch sehr gefreut. Ich brauche das nicht. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte weder das eine noch das andere.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freuen Sie sich auf die EM?
Ja, also könnte man, also ich bin kein Mann für 10, ne? aber in dem Moment würde ich dann doch schon 10 sagen, ja.
Dann vielen Dank für die Zeit.
Gern.
Und der nächste Gast ist Volker Struth.
Jetzt soll ich dir was fragen.
Ja.
Der Volker. Ja, Also, lieber Volker Struth, siehst du eigentlich heute ein, dass es ein absoluter Fehler von dir war, Mario Götze 2013 zu Bayern München zu transferieren? Dann darfst du das mal öffentlich bekennen.
Ah, gehen wir so weiter. Vielen Dank, Herr Watzke, für die Zeit. Danke sehr.
Gut.
Das war Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.